Blattgold FM.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuesten Folge von Blattgold FM, dem deutschen Gärtner-Podcast mit Reicherts Erben. Uli, auf dem Weg hierher ins Studio sind mir ganz viele Traktoren begegnet.
Die wollen wahrscheinlich irgendwie ein Feld pflügen in der Stadt.
Ich glaube, die wollen demonstrieren. Die Natürlich. Bauern sind gerade auf 180. Mhm. Und ganz ehrlich, so in meiner Blase, in der ich so unterwegs bin, gibt es ziemlich viele, die das nicht verstehen können, nicht verstehen wollen, Echt? Dass die Bauern auf die Straße gehen.
Krass. Also das nehme ich ganz anders wahr. Also ich habe ganz viel Verständnis, ganz viele Leute. Also ich kenne Leute, die an ihr Privatauto diese Flatterbänder dran machen, hinten an Heckscheibenwischer und die, also zum Teil, obwohl sie damit gar nichts zu tun haben, auf den Demos dem zustimmen zumindest, erlebe ich anders.
Okay. Nun haben wir ja letztens gemeinsam festgestellt, dass Bauern und Gärtner gar nicht so weit in ihrem Tun voneinander entfernt sind. Es da viele Gemeinsamkeiten gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn die Bauern sauer sind, dass es den Gärtnern in Teilen da auch an die Substanz geht.
Na, wir haben ja ähnliche Interessen. Also es gibt da, glaube ich, eine ganze Menge Überschneidungen. Und deswegen sind wir als Gärtner, also ich bin ja auch dort gewesen auf der Demo, um mir einfach mal anzugucken, was passiert. Aber eben auch, um zu signalisieren, das betrifft uns Gärtner in weiten Teilen ganz genauso.
Auf welcher Demo genau warst du da?
Also wir hatten in Erfurt eine ganz stattliche Demo. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute da waren, aber der Ring war dicht. Und das also schon in den frühen Morgenstunden. Das war alles weiträumig abgeriegelt. Es war ordentlich sortiert. Also es gab jetzt keine Behinderungen oder so. Also das fand ich wirklich beeindruckend, dass die Traktorenschlangen standen also bis in beide Richtungen aus der Stadt raus. Also das waren die Traktoren, die sozusagen auf die Demo nicht mehr draufgepasst haben. Aber das war wirklich rammelvoll. Und also auch das, was dann da vor Ort passiert ist, das war schon ziemlich beeindruckend.
Und bevor wir da jetzt gleich mal reinhören, was auf dem Ring los war, mir ist durch den Kopf gegangen, dass Bauern auf der Straße und Bauern, die protestieren, so ganz neu ja nicht sind. Und Uli hat sich im Vorfeld unserer heutigen Folge mal Gedanken gemacht über Bauernproteste gestern und heute.
Ein Blick in die Geschichte. Heute geht's um die Bauernproteste. Ich habe mal einen Blick zurückgeworfen und habe auf Wikipedia eine Liste mit 47 Unruhen, Empörungen, Kriegen und Rebellionen gefunden. Alle davon haben in irgendeiner Form mit Bauern zu tun. Und wenn ich mir die Schilderungen dazu ansehe, dann ist das, was wir in den letzten Jahren hier erleben, allenfalls der kleine Bruder von dem, was da früher geschehen ist. Wie komme ich da drauf? Hintergrund ist ganz einfach. Ich habe gerade etwas gelesen, und zwar hat einer meiner Vorfahren, damals im Jahr 1813, lebte er im von den Franzosen besetzten Erfurt. Und der ist hingerichtet worden. Das ist damals keine wirkliche Revolution gewesen. Das waren zwei junge Männer, die mit den herrschenden Bedingungen einfach nicht mehr einverstanden waren. Und beide sind damals erschossen worden. Beide waren damals Anfang 20. Das hat mich so ein bisschen betroffen gemacht, weil normalerweise ist Geschichte immer ziemlich weit entfernt. Und deswegen ist also auch der Blick auf das, was heute passiert, dass Menschen heute auf die Straße gehen und ihre Unzufriedenheit ausdrücken, für mich nochmal besonders spannend. Und es ist auch keine neue Sache, auch das ist klar. Wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum, soweit man so ein Jubiläum tatsächlich feiert. Was mir nur aufgefallen ist, dafür, dass es also wirklich lange Geschichte ist und dass es tatsächlich einen ganz schönen Impact auf die folgenden Jahrhunderte mit sich gebracht hat, höre ich also davon relativ wenig. Auch hier in Thüringen wäre das ganz interessant, das mal so ein bisschen in den Fokus zu nehmen. Ich rede von einem Ereignis, das im Jahr 1524, also genau vor 500 Jahren, begonnen hat. Und zwar waren das die deutschen Bauernkriege. Die Bauernkriege werden auch die Revolution des gemeinen Mannes genannt. Und schon damals sollte sich eigentlich sehr, sehr vieles ändern. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, die 12 Artikel, also die Forderungen der Bauern damals, sind ein Entwurf gewesen für das, was wir heute als Menschenrechte kennen. Aber, wie das manchmal so ist, die Bauern waren mit Dreschflegeln und Mistgabeln unterwegs und haben Revolution gemacht und auf der anderen Seite standen Kanonen. Und die haben also den Flächenbrand, der sich damals in ganz Deutschland verbreitet hatte, ziemlich schnell niedergeschlagen. Also 1526 waren die Bauernkriege vorbei. Das Ergebnis, 70.000 Bauern haben damals ihr Leben gelassen. Und an manchen Stellen werden die Bauernkriege übrigens in der Geschichtsschreibung als relativ erfolglos bezeichnet. In meinen Augen ist Geschichte aber immer voller Veränderung damals wie heute. Und selbst wenn also damals jetzt keine direkte Änderung in den Lebensbedingungen erfolgt sind, das hat dann immer etwas losgetreten. Manchmal braucht Geschichte eben auch ein bisschen länger. Und gerade mit diesem Blick bin ich also sehr gespannt, wie sich das Rumoren der Traktoren für Bauern und natürlich auch für uns Gärtner entwickeln wird. Denn wir sind ja schließlich, wenn ich jetzt mal auf die letzten 10, 15 Jahre schaue, auch nicht zum ersten Mal auf der Straße. Also insofern, es bleibt ganz spannend.
Das Fass ist einfach voll. Es reicht, so geht's nicht weiter. Und deswegen fordern wir als erstes drei Dinge. Erstens, Agrardiesel bleibt, wie er ist. Zweitens, keine nationalen Alleingänge bei Pflanzenschutzmittel und Tierwohl. Und drittens, keine weiteren Kürzungen für die heimische Landwirtschaft. Und wenn das erfüllt ist, dann können wir miteinander reden, wie wir in Zukunft Landwirtschaft gestalten, wie wir eine Perspektive für Landwirtschaft gestalten, wie wir eine Perspektive gestalten, damit unsere Kinder die Höfe auch übernehmen und die Landwirtschaft weitertragen.
Ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin auch ganz bestimmt kein Revolutionär und ich bin auch kein Mob. Wenn ich etwas bin, dann konservativ. Wir als Landwirte sehen unsere Hauptaufgabe in der Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen und günstigen Lebensmitteln, egal ob aus Bio- oder konventionellem Anbauen. Deutsche Bauern liefern weltweit die beste Qualität und das zu günstigen Preisen.
Das waren Astrid Hatzel von der Agrargenossenschaft Schmalkalden-Schwallungen und Dr. Klaus Wagner, der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, auf der großen Bauerndemonstration auf dem Erfurter Stadtring. Uli, du warst mit dabei. Welche Eindrücke hast du von dieser Demonstration mit nach Hause genommen?
Also das eine, es war wirklich sehr beeindruckend, wie viele Leute da beteiligt waren. Also wirklich mit welcher Präsenz da die Kollegen aus der Landwirtschaft da waren. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich auch eine ganze Menge Gärtner dort getroffen habe. Die Frage ist natürlich immer, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also die Forderungen der Bauern, das, was wir jetzt im Moment in der Presse lesen, ist, da geht es um Agrardiesel und es geht um Kfz-Steuer. Das ist aber beileibe nicht das ganze Thema, sondern es geht vom Prinzip einfach darum, dass die Agrarpolitik insgesamt in der Vergangenheit das immer schwieriger macht für die Bauern, irgendwie zukunftsgerichtet zu agieren, wirtschaftlich zu arbeiten. Und das ist genau das, was uns Gärtnern ganz genauso geht. Das heißt also, auch wir haben das Problem, dass immer wieder, ich sag mal, eine Art Aktionismus da an den Tag gelegt wird und dass wir uns weder verlassen können auf eine, ich sag mal, eine kontinuierliche Politik. Und das macht einfach uns das Leben schwer und das sorgt dafür, dass wir mehr damit beschäftigt sind, auf die aktuellen Entwicklungen in der Politik zu reagieren, statt das zu machen, was unser Job ist.
Du hast dich im Nachgang nochmal mit einem Kollegen ganz in Ruhe unterhalten, der auch bei der Demonstration dabei war, der in seinem Alltag mit einem Bein Bauer, mit dem anderen Bein Gärtner zu sein scheint. So macht es zumindest auf mich den Eindruck. Das ist Jan-Niklas Imholze. Wo genau ist er zugange?
Also, ich habe ihn ja kennengelernt, da war der Betrieb noch, also ein landwirtschaftlicher Betrieb und sein Vater hat gesagt, ich bin Spargelbauer und in meiner Wahrnehmung war dann die nächste Generation, die hat gesagt, nee, also wir sehen uns eher im Gartenbau und so groß ist der Unterschied am Ende nicht Und das löst er aber sehr schön selber jetzt auf. Du bist ja im Gartenbau. Wie groß sind eure Flächen? Also wie kann man an der Fläche, von der Fläche abhängig machen, bin ich Gärtner oder bin ich Landwirt, bin ich Bauer?
Das ist, denke ich, immer so eine Selbstdefinition. Mhm. Ja, ich sehe mich so als Zwitterwesen. Natürlich arbeite ich ein bisschen anders wie ein konventioneller Gärtner. Mhm. Wie stellen wir uns einen konventionellen Gärtner vor? Gewächshaus im besten Fall, auf kleineren Flächen, sehr spezialisiert auf gewisse Kulturen, sei es Blumen, Obst oder Gemüse. Mhm. Und ich mache halt Gemüse und sehe mich aber nach wie vor noch als Gärtner, weil wir dem Gartenbau im Ursprung natürlich auch entstanden sind. Und wir dimensionieren es halt ein bisschen größer. Ne? Wir sind auf 150 Hektar Fläche unterwegs. Da würde jeder Gärtner sagen, da schmeiße ich meine Schaufel weg, da habe ich keine Lust drauf. Wenn ich das alles von Hand machen müsste, in der Tat ist ein ganzer Teil immer noch Handarbeit, nämlich die Ernte. Und das ist für mich so auch der größte Unterschied mit zum normalen Ackerbau. Weil da ist wirklich, sag mal, der Großteil, was auf dem Feld passiert, maschinell geprägt, die paar Handgriffe drumherum natürlich, aber das meiste steuere ich halt von einer Maschine aus oder ich bediene eine Maschine und das ist bei meiner Kultur Spargel eben halt nicht so. Natürlich arbeite ich auch mit Maschinen, aber der Anteil Handarbeit ist immer noch eklatant groß, weswegen auch das Gemüse halt mit das teuerste Gemüse ist.
Wir haben als Gärtner, also so, du hast es schön beschrieben, der mit Strohhut und Harke und der Gießkanne und so, davon bist du natürlich meilenweit entfernt. Der hat also weder Probleme mit der Kfz-Steuer noch mit Agrardiesel, ist für beide nicht zutreffend. Bei dir sieht das wahrscheinlich einfach schon ein bisschen anders aus. Ist das für euch relevant?
Also ich würde lügen, wenn es jetzt in der Betriebsbilanz jetzt nicht auffallen würde, wenn der Agrardieselzuschuss und die Kfz-Erstattung weg wären. Ja, aber es ist jetzt für uns nicht kriegsentscheidend. Es tut natürlich schon weh. Und ich sag mal vom Prinzip her, wir fahren mit unseren Maschinen hauptsächlich auf den Feldern, um dort Lebensmittel zu produzieren und weniger auf der Straße, um Distanzen zu überbrücken. Und das ist für mich halt der maßgebliche Unterschied einfach, warum das auch anders behandelt werden muss. Und nicht jeder kann Lebensmittel produzieren. Wir sind Spezialisten darin. Ein teures, schweres Auto, das ist so ein Luxusgut. Die Frage, braucht man das? Und bei der Frage nach Lebensmittel stellt sich das nicht. Da geht es einfach auch, wie immer in unserer Branche, sei es Gärtner oder Ackerbau, auch um eine gewisse Wertschätzung. Wie wertgeschätzt wird das Lebensmittel, was ich da produziere? Was tue ich als Staat, auch wenn ich persönlich ein Freund von möglichst wenig staatlicher Reglementierung bin, was kann ich tun, um die Produktion von Lebensmitteln positiv zu unterstützen? Und das ist natürlich, damit wird keine Misswirtschaft betrieben. Das ist eins der wenigen Subventionen, die eigentlich recht einleuchtend sind, wofür wir sie brauchen. Und wir Gärtner, Bauern, ich spreche jetzt mal für beide, sind ja von Haus aus so veranlagt, dass wir eher weniger machen wie zu viel. Ja, also ob ich einmal mehr oder weniger mit der Spritze übers Feld fahre, sind beispielsweise zigtausende Euros, die ich da im Zweifel einspare. Und genau das Gleiche ist mit meinen Schleppern. Ich fahre nicht aus Langeweile irgendwo rum. Das sind ja alles keine Luxusgüter, die wir uns leisten, sondern das sind für uns essentielle Dinge, die wir auf dem Feld einsetzen.
Arbeitsmittel,
ja. Und spezielle Arbeitsmittel mit einem riesengroßen Invest, um die zu kaufen. Und wenn das einzigste Mittel ist, oder was heißt das einzigste Mittel, was wir dafür noch zusätzlich in Anspruch nehmen, einen vergünstigsten Dieselpreis, weil das halt sehr leistungsstarke Maschinen sind, die halt dementsprechenden Verbrauch haben. Das kann weder durch Elektro noch durch alternative Energien ersetzt werden. Solartraktoren, was machen wir dann? Bei so einem Wetter wie jetzt im Frühjahr, wo wir es bedeckt haben und so weiter, das wird ein bisschen schwierig. Ne?
Das, was in meinen Augen eine viel größere Rolle spielt und die trifft uns Gärtner ja auch, ist der Bereich Bürokratie.
In Deutschland reden wir ja immer viel von Bürokratieabbau. Das macht man ja tollerweise mit der Abschaffung des Agrardiesel Zuschusses. Ein Antrag, den wir weniger stellen müssen. Ja, also insofern, okay, hat die Politik Wort gehalten. Allerdings, ja, also bei uns ist es ja noch zusätzlich so, das eine ist das, was von staatlicherseits auferlegt wird, die Dokumentationspflicht, viele Dinge davon sind nachvollziehbar und sinnvoll. Dann gibt es das Thema Zertifikate für alle möglichen Bereiche, gerade ich so als Gemüsebauer zum Beispiel, der den Lebensmitteleinzelhandel bedient, hat unwahrscheinlich viel mit Bürokratie noch zusätzlich zu tun. Thema Europa ist ja auch Lieferkettenrückverfolgbarkeit und so weiter. Und ja, es wird eher mehr statt weniger. Jeder Bürokratieabbau macht eigentlich immer noch mehr Bürokratie woanders auf. Also und wenn ich so diese meine Nettoarbeitszeit, die ich wirklich draußen auf dem Feld verbringe, gucke und vergleiche zum Beispiel vor 10 Jahren, wie viel Zeit ich jetzt im Büro verbringe für alles Mögliche, Dokumentationspflicht etc., das hat schon eklatant zugenommen. Das wirst du vielleicht bestätigen
können. Ja, ja.
Und ja, ich würde einfach mehr Zeit auf meine eigentliche Passion, Berufung oder meinen Beruf legen, und zwar das Produzieren von Lebensmitteln, obwohl ich die Zeit lieber gerne draußen in der Natur verbringe. Bei meinen Babys, den Spargelpflanzen, in der Ernte. Und ja, also ich halte sehr viel vom Bürokratieabbau. Manchmal würde uns Deutschen im Speziellen so ein bisschen mehr Gelassenheit in dem einen oder anderen Thema wirklich gut zu Gesicht stehen. Das ist zwar auch Wunschdenken, aber so sind wir halt. Wir wollen alles immer ganz genau, ganz richtig und nicht 100, sondern lieber 110 oder noch mehr prozentig machen. Und das ist das, was uns als Volkswirtschaft, glaube ich, auch unwahrscheinlich lähmt.
Nochmal zurück zu den Bauernprotesten. Was hat dich dorthin getrieben und was wolltest du erreichen?
Einerseits wollte ich natürlich Schulterschluss zeigen. Ich finde es gut und richtig und wir haben das ja, denke ich, im landwirtschaftlichen Bereich. Und wenn wir das halt weit fassen, dieses Spektrum, gehören wir Gärtner halt mit zu, weil wir mit Land wirtschaften. Das macht auch der Gärtner vielleicht in einer anderen Dimension und mit anderen Umständen, aber trotzdem kultivieren wir ja etwas. Und deswegen war es mir wichtig, da natürlich dran teilzunehmen. Auch wenn für mich jetzt der Agrardiesel nicht der größte Posten in der Bilanz ist, sollte jeder Betrieb natürlich auch theoretisch ohne diesen Zuschuss klarkommen. Auch das ist natürlich für alle anderen mit spitzem Bleistift, die sowieso schon sehr, sehr spitz sind, noch ein weiterer Punkt, der wegfällt und natürlich dann nichtsdestotrotz auch wieder Auswirkungen auf den Endverbraucherpreis hat, war es für mich halt wichtig, auch Stellung zu beziehen dazu. Erstmal die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist. Im politischen Deckmantel ist das wahrscheinlich schon länger diskutiert worden. Aber so, wie es natürlich an die Öffentlichkeit gebracht worden ist und da eine komplette Berufsgruppe ja überrascht wurde, das geht einfach so nicht. Wir als Unternehmer müssen eine gewisse Planbarkeit haben. Und ja, eigentlich das Einzige, was wir planen können, ist, dass wir nichts planen können. Ich meine, wir haben immer den Unsicherheitsfaktor Wetter. Wir haben den Unsicherheitsfaktor Marktlage und den Unsicherheitsfaktor Politik jetzt noch erschwerend dazukommen, weil man sich aus der Not heraus irgendwas überlegt hat, was wir jetzt am besten gestern umgesetzt haben wollen. Und das ist etwas, was nicht funktioniert. Es sollte ein Signal sein an die Politik im Allgemeinen, jetzt nicht nur an unsere aktuelle Bundesregierung, sondern grundsätzlich an die Politik, macht eine Politik mit Nachhaltigkeit, mit Vorausschau, mit mittel- bis langfristigen Plänen und nicht so ad hoc. Das funktioniert nicht. Damit schafft man unwahrscheinlich viel Unsicherheit, in diesem Fall auch Wut.
Ja.
Und wir Bauern, Gärtner, was wir alles zusammenfassen, protestieren ja für nichts weniger als unsere Existenz. Wir reden nicht von, dass wir weniger arbeiten wollen und dafür mehr Geld bekommen oder einfach nur mehr Geld bekommen für die gleiche Arbeit, sondern wir wollen einfach unsere Existenz sichern. Und das sind so Grundlagen, kalkulierbares Risiko. Aber mittlerweile kann man jetzt gehässig sagen, der größte Unsicherheitsfaktor ist sogar unsere Politik, weil wir nicht wissen, was uns als nächstes wieder eingeschenkt wird. Und das war jetzt so dieses berühmte Tröpfchen, oder ich würde schon sagen, das war nicht mehr der Tropfen, das war schon ein richtiger Guss ins Fass hinein, was schon bis zum Anschlag voll ist, weil ja auch in der Vergangenheit ständig Dinge uns aufgebürdet worden sind. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wertschätzung für das, was wir tun, dürfte ein bisschen größer sein, durchaus. Sei es durch den Konsumenten, durch die Handelspartner im Lebensmitteleinzelhandel. Ja, das ist jetzt einfach mal zu viel gewesen. Mhm. Es gäbe mit Sicherheit ständig irgendwas, uns wird ja ständig nachgesagt, Bauern sind ja sowieso nie zufrieden, sowieso am Meckern, und wenn es nur das Wetter ist. Aber ja, jetzt geht es wirklich langsam um existenzielle Fragen, weil irgendwann hört auch meine Kreativität auf, wie ich noch, ja, nicht nur kostendeckend, sondern auch noch gewinnbringend meine Ware produzieren kann. Wenn wir nicht wollen, dass wir irgendwann nur noch Monokulturen auf unseren Feldern haben und die Diversität verloren geht, dann müssen wir halt so weitermachen. Da sind wir schon auf einem guten Weg. Du wirst es bestätigen, was noch vor 10, 15, 20 Jahren an Unternehmungen auf dem Markt waren, die sich spezialisiert haben in bestimmten Bereichen, was wir für eine Vielfalt hatten, alleine in Thüringen hier, ist schon unwahrscheinlich viele auf der Strecke geblieben. Und es wäre schade drum, wenn der Rest irgendwann auch noch auf der Strecke bleibt und wir uns wie von Masken, Einweghandschuhen oder Medikamenten von der nächsten Sache vom Ausland abhängig machen. Ja.
Ein anderes schönes Beispiel für den Wettbewerbsdruck, unter dem unsere einheimischen Gärtner und Bauern stehen im Wettbewerb mit ausländischen Lieferanten, hat uns letztens ein bekannter Politiker ein bisschen näher erläutert.
Wenn vom Lake Nawasha in Afrika die langstieligen Rosen kommen, dann werden die Nacht für Nacht mit Frachtflugzeugen hergeflogen und auf den Sprit für Flugzeuge wird überhaupt keine Steuer erhoben. Wenn aber in Thüringen langstielige Rosen erzeugt werden, müssen sie die komplette CO2-Abgabe, den hohen Strompreis, die hohen Energiekosten, alles müssen sie bezahlen. Und deswegen ist der Wettbewerbsnachteil, der zwischen solchen Frachtsituationen, die mit Flugzeugen generiert werden, und dem, was wir lokal herstellen, ist für den Produzenten nicht mehr aushaltbar. Mein Credo heißt deswegen, wir müssen mehr auf Regionalität setzen und wir müssen die Regionalität uns auch etwas wert sein lassen. Das heißt, es geht nicht um einzelne Gelder, die man gesondert dazu gibt oder die man ausgleicht, sondern es geht darum, was ist uns ein Agrarbetrieb, was ist uns ein Landwirtschaftsbetrieb im ländlichen Raum wert? Und ich sage, die Vitalität der Dörfer ist abhängig davon, dass Gartenbau und Landschaftspflege, dass Landwirtschaft und Naturschutz miteinander im ländlichen Raum von diesen Betrieben auch wahrgenommen werden.
Das war Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen. Und ich finde, er hat sehr schön erklärt, dass die Landwirtschaft auf eine ziemlich einzigartige Weise ihre Wurzeln extrem tief in unserem Leben hat. Das ist eben nicht nur ein Wirtschaftszweig, das ist nicht ein Industriekomplex. Wenn der weg ist, dann kommt da jemand Neues. Das funktioniert in der Landwirtschaft nicht, weil das mit Menschen zu tun hat. Und das gilt am Ende für den Gartenbau ganz genauso. Und trotzdem, dass also so tiefe Wurzeln hat, ist es auf, ja, wenn ich ganz genau hinschaue, trotzdem was extrem Fragiles, wo ich nicht einfach plötzlich eine Veränderung von bestimmten Faktoren von heute auf morgen einfach vornehme, weil das weitreichende Konsequenzen hat. Und ein Beispiel, das ist das, worüber die Bauern im Moment, weswegen die Bauern im Moment auf die Straße gehen, das ist das, was unter dem großen Titel Agrarsubventionen zusammengefasst wird. Und in dem Begriff Subventionen steckt also ein großer Fehler auch in der Wahrnehmung drin. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir das nochmal genauer angucken.
Wenn wir über Subventionen reden, reden wir immer über etwas, was der Staat dazu gibt, als wenn es ein Geschenk wäre. Und es ist interessant, früher hießen die Landwirtschaftszahlen Ausgleichszahlungen. Also alles, was früher in einen landwirtschaftlichen Betrieb gegangen ist und alles, was auch aus den europäischen Geldern kam, waren sogenannte Ausgleichszahlungen, nämlich Ausgleichszahlungen für eine Benachteiligung, für eine benachteiligte Situation. Und die Benachteiligung unserer europäischen Agrarwirtschaft, unseres landwirtschaftlichen Bereichs hat zwei Faktoren. Das eine ist einmal der Weltmarkt, wo auf Weltmarktbedingungen tatsächlich über riesige Flächen hinweg Agrar hergestellt wird, Agrarprodukte hergestellt werden, die natürlich unter ganz anderen Bedingungen tatsächlich konditioniert werden. Tatsächlich auch unter schlechteren Agrarkonditionen, wie wir sie bei uns kennen. Also Auflagen, Spritzmittel und andere Sachen gelten eben bei uns in einer schärferen Form, wie sie teilweise in der restlichen Welt angewandt werden. Und wenn man sich unter diesem Aspekt anguckt, wie auch Afrika tatsächlich unter die kapitalbedingten Riesenflächen gefallen ist, dass eben Agrarflächen in Afrika so aufgebaut werden, dass die heimischen Bauern in Afrika selber ihre traditionellen ernährungswirtschaftlichen Strategien nicht mehr entwickeln können, weil ihnen der Boden genommen worden ist, dann sieht man auch, dass darüber auch der Weltmarkt natürlich in eine derartige Schieflage geraten ist, dass das, was wir an Regionalwirtschaft kennen, unter den Sonderdruck geraten ist. Und dafür hat immer die EU eine Ausgleichsabgabe mitfinanziert. Deswegen ist die Umwidmung im Begriff, dass man sagt, das sind Subventionen, damit der Bürger am Ende sagt, warum kriegen die so viel Subventionen, warum müssen wir so viel Steuern bezahlen, damit die so viel Geld kriegen. Und über die Benachteiligung der Strukturen wird nicht mehr geredet. Und der zweite Teil, der mir auch Sorgen macht, ist, dass der Abnehmerteil, nämlich der Lebensmitteleinzelhandel, sich so monopolisiert hat, dass der Staat nicht eingegriffen hat. Dass wir heute die Diskontierung, also der Agrarmittelverbrauch und die Agrarmittelverteilung über Discounter läuft, die am Ende die Bedingungen diktieren und dass einer der großen Player darin zum Beispiel nicht nur sein privates Vermögen auf eine ungeheure Summe hat ansteigen lassen können. Also es ist kein Wunder, dass wir heute sehen, dass die größten Lebensmittelhändler, die Personen, die dahinter stehen, die größten Privatvermögen haben. Und dass einer davon jetzt gerade anfängt, ganz viele der Produktionsfirmen aufzukaufen, sei es in Erfurt die Nudelfabrik oder andere Produzenten von Produkten, die aus der landwirtschaftlichen Primärproduktion dann entstehen, dass diese Produktionsanlagen mittlerweile von den gleichen aufgekauft werden und ein anderer großer Discounter jetzt anfängt, sogar Agrarflächen in Thüringen aufzukaufen, dann reden wir von tausenden Hektar Landwirtschaftsfläche, die mittlerweile von den gleichen Einzelhändlervermögen aufgekauft werden. Diese doppelte Bedeutung der Zangenbewegung, in die unsere Bauern geraten sind, das ist ein Problem. Und deswegen finde ich das so unangemessen, dass wir von Subventionen reden. Wir müssen endlich davon reden, dass das, was uns im ländlichen Raum solche Betriebe wert sind, auch in Wert gesetzt werden. Und am Ende braucht es Produktpreise, bei denen wir sagen, Geiz ist nicht geil, sondern ein Stück Fleisch oder eine Nahrungsmittel, abgeleitete Nahrung, sei es Milch oder Milchendprodukte, die müssen auch wieder in Wert gesetzt werden. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir auch in der Region wieder viel mehr Primärproduzenten hätten, damit die Ware in der Region auch hergestellt werden kann. Mein Credo heißt regional vor global. Und dieses regional vor global müssten wir in Wert setzen. Und deswegen geht es nicht um Subventionen, sondern es geht um die Förderung. Und deswegen mein letztes Beispiel. Stellen wir uns mal einen Moment vor, unsere Bauern würden wieder mehr Gemüse anbauen und das Gemüse wird in der Region verarbeitet und in den Agrarbetrieben wird das Essen hergestellt, was unsere Kinder in den Schulen bekommen. Ein Schulessen, ein Kindergartenessen, ein Essen, das auch tatsächlich in den Krankenhäusern und alten Einrichtungen in der Region verteilt wird und nicht von einem riesen Weltkonzern die ganzen Nahrungsmittel, die um die Welt geschippert worden sind, sondern aus der Region für die Region. Warum könnte das nicht mit 0% Mehrwertsteuer oder dem niedrigsten Mehrwertsteuersatz belegt werden? Warum muss Schulessen jetzt mit 19% belegt werden? Warum können wir es nicht steuern, indem wir mit Steuern steuern? Regional muss uns was wert sein, diese Produkte müssen uns etwas wert sein und wenn sie in der Region verbraucht werden, dann müssen sie auch so aufgestellt werden, dass sie in der Region auch zu einem angemessenen Preis an die Verbraucher gebracht werden kann. Dann hätten wir alle was davon.
Also Uli, ich habe ja tatsächlich den Eindruck, dass die Sorgen und Nöte der Bauern und Gärtner zumindest hier in Thüringen auf landespolitischer Ebene mindestens bewusst sind.
Das stimmt, aber das Problem in der Politik ist immer, Politiker sind immer Diener vieler Herren. Das heißt, die müssen ganz viele Interessen irgendwie unter einen Hut kriegen und müssen natürlich Kompromisse finden. Und das ist in der Bundespolitik umso schwieriger, das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich will jetzt nicht dafür Verständnis werben, sondern das ist so das, was ich jetzt beobachtet habe. Und In diesem Spagat, in dieser Zerreißprobe ist die Politik eigentlich ständig. Und die Frage ist, wie sorgen wir dafür, dass am Ende nicht nur die Politiker, sondern auch die gesamte Bevölkerung nicht vergisst. Und da sind wir jetzt wieder an der Wurzel des Problems. Wo kommen eigentlich meine Lebensmittel, meine Kartoffeln, mein Spargel, meine Erdbeeren und meine Zierpflanzen her, die ich brauche, damit ich leben kann und damit es mir gut geht? Und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt, damit auch in der Politik ein Umdenken stattfindet, also ein Denken wieder zurück an die Basis, die braucht ein Umdenken bei uns allen, dass wir wieder uns daran erinnern und wertschätzen, wovon leben wir eigentlich jeden Tag.
Ich habe jedenfalls heute eine ganze Reihe guter Argumente gehört, die ich beim nächsten Mal vorbringen kann, wenn in meiner Blase wieder mal jemand die Bauernproteste irgendwie störend findet oder ungerechtfertigt findet. Und tatsächlich habe ich gelernt, dass die Probleme, die wir jetzt haben, nicht gestern entstanden sind und auch nicht im November mit der Agrardieselsubvention, sondern dass es sich tatsächlich um eine langfristige Entwicklung handelt, die viele Bundesregierungen über viele Wahlperioden immer wieder weiter betrieben haben. Und dass wir offensichtlich, wie du es gerade so schön gesagt hast, ein grundsätzliches Umdenken im Umgang mit der grünen Branche brauchen, damit unser Lebensraum auch weiter so grün bleiben kann und unsere Lebensgewohnheiten auch von der Branche weiter so bedient werden können, wie wir uns das eigentlich wünschen, nämlich mit regionalen Produkten und mit Produkten, die nicht über Tausende von Kilometern irgendwoher mit unberechenbar großen Umweltschäden hierher importiert werden. Das sind so die wesentlichen Dinge, die ich jetzt gerade mitgenommen habe. Und ich frage mich so ein bisschen, wie geht das jetzt weiter?
Ja, es wird spannend. Also ich bin auch ganz neugierig, was jetzt aus den, also wie die Bauernproteste sich entwickeln. Ich meine, wir müssen, wenn ich jetzt einfach mal in den Jahresverlauf gucke, die Bauern werden früher oder später aufs Feld müssen. Die müssen sich um den Acker, die müssen sich um ihre Tiere kümmern. Das heißt also, da gibt es ein ganz natürliches Regulativ, da ist keine Zeit mehr zum Demonstrieren. Und da ist es aber wichtig, also deswegen halte ich Verbände für wichtig, dass trotzdem nicht nachgelassen wird und dass wir dafür sorgen, dass das in Erinnerung bleibt. Also auch, ich meine, das, was wir tun, ist ja letzten Endes nichts anderes. Also wir sorgen dafür, gerne auch mit Kontroversen, also dass wir halt mal Thesen aufstellen. Ihr dürft das gerne diskutieren und dürft uns irgendwas an den Kopf hauen. Also insofern, wir haben eine E-Mail-Adresse, hallo@blattgold.fm. Schreibt uns da gerne. Ihr könnt ja mal euch drüber auslassen, was ihr denkt, wohin die Reise geht. Und wir freuen uns definitiv auf das, was da kommt. Und ich hoffe, dass es was Gutes wird für uns alles.
Ich bin da gespannt und optimistisch. Auf bald hier bei Blattgold FM, dem deutschen Gärtner-Podcast mit Reicherts Erben.
Blattgold FM.